Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir freien Zugang zur Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und mit Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, sondern wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelehrt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und wer bewährt ist, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Soweit der Text dieses Morgens. Und wir beginnen mit der Vorspeise. Paulus würde sagen, mit der Milch des Glaubens oder heute Morgen mit dem Geschmack von Schokolade auf unserer Zunge. Und das wollen wir ganz praktisch tun. Wir haben das nicht mitgebracht. Wer gerne möchte, darf sich jetzt hier ein Stück Schokolade aufnehmen. Und bleibt, lasst es auf eurer Zunge einmal vergehen. Und genießt das einfach mal. Bleibt ein etwas anderer Gottesdienst heute einmal, als man sonst gewöhnt ist. Wir so hab einfallen lassen. Wir lesen den ersten Vers noch einmal. Nachdem wir noch aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Vorhin in diesem Vers möchtest du gerne, dass der euch auf eurem Herzen zergeht wie Schokolade auf eurer Zunge. Das ist ein Text, den ihr verinnerlichen könnt und den ihr auf die Tafel unseres Herzens schreibt. Und wenn ich euch nachts dann mal wecke und sage, was steht in Römer 5, Vers 1, dann kommt es wie aus der Pistole geschossen, nachdem wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir mit Frieden mit Gott durch unseren Jesus Christus. Beginnen wir mit dem Begriff Glauben, ihr lieben Geschwister und Freunde. Da heißt es einmal im Hebräerbrief im 11. Kapitel, Vers 6, aber ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Also ein markanter Vers aus dem Hebräerbegriff. Und deswegen, nachdem wir nur aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, da würden wir doch sofort an den Glaubensvater Abraham denken, der in 1. Mose 15 bereits von Gott das Prädikat bekommt. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und das bereits, bevor Gott ihm den neuen Namen Abraham, nämlich Vater vieler Völker, verliehen hat. Und wenn wir beide Begriffe jetzt einmal bündeln, nämlich den Begriff Glauben und Gerecht, so haben wir das Gerecht so als Tätigkeitswort und Gerechtigkeit als das Hauptwort, wie wir so im Deutschen das formulieren. Und wenn wir einer Sache gerecht werden wollen, heißt es ja so viel wie dem geltenden Recht entsprechen, und nach bestehenden Gesetzen handeln und den allgemeinen Empfindungen von Gerechtigkeit und Wertmaßstaben zu entsprechen. Das wäre so die Definition von Gerechtigkeit, wenn wir vielleicht in meinem Wortlexikon oder in unserer Rechtssprache das formulieren. Gerechtigkeit aber, die vor Gott gilt, sieht ein bisschen anders aus, nämlich von uns aus gesehen, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist, Gott einmal gehorsam zu sein. Gottesfürchtig leben, würden wir vielleicht in Anführungsstriche setzen. Und trotz Sünde von Gott akzeptiert zu werden. Du als Mensch, den Gott selbst geschaffen hat. Von Gott aus gesehen, der die Menschen trotz der Sünde akzeptiert, der gnädig, barmherzig ist und in Christus Jesus uns die Sünde und unsere Schuld vergibt. Und wie kann das sein? Am Ende dieses ersten Verses lesen wir ja durch Jesus Christus. Und Paulus schreibt einmal an die Gemeinde zu Korinth einen markanten Satz, in dem er sagt, Christus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Also, nachdem wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden. Und wir müssen uns natürlich auch an diesem Morgen fragen, ja, welchen Frieden meint denn Paulus? Welchen Frieden meint er? Und so lesen wir im Originalton Jesu in Johannes 14,27, wo Jesus seinen Jüngern Folgendes sagt. Denn den Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und dann müssen wir mal kurz in die Definition von Frieden hineinschauen. Da gibt es nämlich den Frieden, den die Welt gibt, Geschwister und Freunde, ist der lateinisch-römische Begriff, nämlich das Wort Pax. Bedeutet so viel wie eine Friedenszeit zwischen zwei bewaffneten Konflikten. Ich erinnere an die Inschrift an unserem Holstentor. Die meisten kennen ihn, Cordia Domini Fortis Pax. Das heißt auch so wie Eintracht innen oder Frieden draußen. Früher stand ja ein viel längerer Text da, Concordia Domi et Fortis Pax Sana Res et Omini Pulachirima. Und das heißt so viel wie, Eintracht innen, Frieden draußen sind in der Tat für alle am besten. Das war mal die ursprüngliche Inschrift im Holstentor. Man hat das sehr verkürzt. Aber ich finde das auch gut, das ist eben für alle am besten. Wenn wir in Eintracht miteinander leben und wenn wir Frieden draußen haben, das wäre für alle das Beste. Aber das ist eben, wie gesagt, der weltliche Begriff für Frieden, nämlich immer diese Zeit zwischen zwei bewaffneten Konflikten. Wenn Jesus von Frieden spricht, dann meint er einen anderen Frieden, nämlich diesen Frieden, den wir im Hebräisch-Jüdischen finden. Wir kennen das Wort Shalom. Und das Wort Shalom bedeutet so viel wie der ewige Frieden, der sogenannte Gottesfriede. Ein Friede, der nie enden wird. Ein Friede, der von Ewigkeit zu Ewigkeit oder von Äon zu Äon dauert. Wir sind immer noch im ersten Vers. Nachdem wir aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Und Freunde, mir erscheint es heute wichtiger als je zuvor, dass wir unser Gottesbild wirklich definieren. An welchen Gott glaube ich denn überhaupt, wenn wir von Gott sprechen? Wie sieht denn unser Gottesbild aus? Und dazu möchte ich auch einfach die Bibel zitieren, wo wir so drei Stufen finden, die das Gottesbild ganz deutlich erklären. Nämlich, da heißt es einmal, wir glauben an den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir glauben an den Gott Israels, nämlich den Gott der Erzväter Abraham, Isaac und Jakobs. Und neutestamentlich, wir glauben an den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und im Laufe der Jahrtausende ist eben das immer mehr definiert worden. Und unser Gottesbild sieht eben folgendermaßen aus. Wir glauben an den Gott, der eben in einem 6-Tage-Werk Himmel und Erde aus dem Nichts geschaffen hat, der die Tiere ins Leben sprach und dich als mich als Mensch geformt hat und den Odem des Lebens den Menschen eingeblasen hat. Ab Abraham wird eben Gott definiert als der Gott Israels, nämlich der Gott der Erzväter Abraham, Isaac und Jakob. Und später einmal dem Zusatz, der uns mit mächtiger Hand aus Ägyptenland geführt hat. Und seit Paulus finden wir den Begriff eben den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und nur ein Wort exemplarisch zu dieser Erkenntnis von Paulus. Er schreibt es in vielen seiner Briefe in der Anrede. Ich habe einmal Römer 1, Vers 7 herausgezogen. Da heißt es, an alle Geliebten Gottes und berufenen Heiligen in Rom, Klammer auf, in Lübeck, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Also noch einmal im Zusammenhang jetzt, im Vers 1. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Aber wenn du lieber den Luthertext eben zufällig im Ohr hast, da wir gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und ich habe einmal diese fünf Begriffe jetzt herausgezogen, im Gerecht, Glaube, Frieden, Gott, Jesus Christus. Und wenn uns dieses Wort jetzt, so wie ein Stück Schokolade oder Zungenfee geht, auf unseren Herzenzahn zergehen kann, dann müsste es so gehen, dass wir wirklich aus dieser berühmten Wolke 7 dahinschweben. Total happy, Freunde. Und vor Monaten ist dieses Wort mir ins Herz gefallen. Ich habe da lange drüber nachgesonnen, über diesen Text. Habe ihn manchmal nachts so vor mich hin zitiert, weil ich total glücklich geworden bin über diesen einen Vers. Nachdem wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Fantastisch, der Text. Er hat mich total begeistert und das war auch der Gedanke, warum ich diesen Text einmal für eine Predigt gewählt habe und warum ich auch diese Schokolade benutze, um einfach so diesen Gedanken aufzufrischen, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Dass wir also mit allen Sinnen unseres Lebens so einen Text erfassen können. Und dass dieser Text eben auch irgendwann auf den Tafeln des Herzens steht, wie es dann einmal auch geschrieben steht in 2. Korinther 3, wo Paulus schreibt, es ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eures Herzens. Freunde, das ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir Wort Gottes auf unserem Herzen geschrieben haben oder im Gedächtnis haben. Dann, wenn Dinge kommen auf unser Leben, dass wir Wort Gottes haben, dass wir Wort Gottes entgegensetzen können, den Anfechtungen dieses Lebens. Und wenn wir eben das so verinnerlicht haben, Freunde, dann dürfen wir ruhig mal auf der berühmten Wolke 7 dahinschweben. Und dann kommt natürlich die Frage, wo kommt der Begriff überhaupt her? Die Wolke 7 steht ja nirgends in der Bibel. Paulus schreibt von 3 Himmeln. Also es muss ja irgendwo herkommen, dass wir diesen Begriff so prägen. Ich schwebe auf Wolke 7 dahin, also in Glückseligkeit und all der Dinge. Im Talmud, Freunde, in der bedeutenden Schrift des Judentums, heißt es einmal, es gibt 7 Himmel. Und zwar Vorhang, Feste, Dunstwolke, Wohnung, Burg, Stätte und Gewölk. Gewölk wäre jetzt der 7. Himmel. Und dann schreibt der Talmud Folgendes zu diesem 7. Himmel. Was befindet sich im 7. Himmel? Gerechtigkeit, Reichtum und Heil. Die Schätze des Lebens, die Schätze des Friedens und die Schätze des Segens. Die Seelen der Gerechten. Die Seelen der, die einst geboren werden und der Tau, der einst die Toten beleben wird. Gefunden wird dort fernerhin die Seraphim, die heiligen Tiere, die Dienstengel und der Thron der Herrlichkeit. Habe ich mir rausgesucht. Kann man natürlich so nicht behalten, aber es war schon ganz spannend, was also auch in diesem Talmud, in diesen Begleitschriften, den alten Bund damals, die Juden aufgeschrieben haben und was sie sich für Vorstellungen hatten. Aber wir sehen, all das, was Gott endlich ausmacht, sieht der Talmud eben dort in diesem 7. Himmel. Und diese Vorstellung ist ja auch dann vom Koran übernommen worden. Auch im Koran lesen wir etwas vom 7. Himmel und da fand auch darin große Verbreitung. Daher kennen wir das Sprichwort, ich schwebe auf Wolke 7 oder ich bin im 7. Himmel oder solche Dinge. Wie geht es weiter, Freunde? Vers 2 unseres Textes. Durch Jesus Christus haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und mit Glauben nehmen wir das in Anspruch. Darüber hinaus haben wir auch eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Das wäre so der Ergänzungstext zu dem Vers 1. In Christus haben wir freien Zugang zu der Gnade. Und ich finde jetzt die Übersetzung der Genfer sehr gut. Die schreibt nämlich hin, die Grundlage unseres Lebens ist. Freuen, dass wir Gottes Kinder sein dürfen, dass ich hier stehen kann, dass du als Kind Gottes durch diese Welt gehen kannst, dass die Gnade, in der wir stehen, die Gnade, die Grundlage deines und meines Lebens ist. Wir wissen, es ist nicht der Verdienst, weil ich so ein toller Typ bin oder weil ich so viel geleistet habe oder weil du so viel geleistet hast und weil du so ein netter Mensch bist. Nicht all das, sondern weil die Gnade, in der wir leben dürfen, das ist die Grundlage unseres Lebens, die Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Und im Glauben nehmen wir das in Anspruch, Freunde. Es nützt ja nicht, wenn ich das weiß. Viele Menschen wissen irgendwas von Gott, wissen was von der Bibel, aber haben nie die Konsequenz rausgezogen. Was ist denn wichtig? Ich muss doch erkennen, ich lebe in dieser Gnade, das ist die Grundlage meines Lebens und ich nehme das auch in Anspruch. Ich gehe zu Gott und sage, Vater im Himmel, wie der verlorene Sohn, was wir in der diesjährigen Allianz-Gebetswoche hier hatten, eine Woche lang uns mit diesem Text beschäftigt. Er hat sich irgendeinmal aufgemacht, er wusste von seinem Vater, dass dort die Fülle ist. Aber er hätte ja auch im fremden Land bleiben können, hätte ständig vor sich hinjammern können. Ja, zu Hause ist es toll und ich habe meinen Vater viele, viele Güter hat und jammert und jammert und jammert, hätte nie sich aufgemacht, wenn er gesagt hat, ich will mich aufmachen. Und auch das hätte er noch nicht mal gehört, sondern er hätte gesagt, ich will mich aufmachen. Dann hat er den ersten Schritt getan. Und er hat sich aufgemacht und ist zurück zum Vater gekommen. Und wir sehen die Geschichte und kennen sie. Der Vater sieht ihn nun fern und läuft ihm entgegen und nimmt ihn in die Arme, so wie Gott es mit den Menschen tut. Im Glauben nehmen wir es in Anspruch. Darüber haben wir eine Hoffnung und mit Freude und mit Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Vielleicht als junger Mensch hat man noch nicht so, aber ich glaube, je älter man wird, denkt man, ja, das wird einmal so sein, die Herrlichkeit Gottes. Wenn ich einmal von dieser Welt Abschied nehme und ich werde in der Herrlichkeit Gottes sein. Ich habe zu Weihnachten eine Predigt gehalten, die hieß dann vom grauen Esel zum weißen Pferd. Und da gibt es eine Bibelstelle im Neuen Testament, in Offenbarung 19, da heißt es, da kommt der Jesus mit einem weißen und ein Kleid auf einem weißen Pferd geritten und er hat einen Gürtel um mit dem Namen König aller Könige und Herr aller Herren und ihm folgt das Heer der Gerechten auf weißen Pferden. Ich habe mir so vorgestellt, ich werde an der Seite meines Königs reiten. Freunde, ich bin ja so ein alter Burgenfan, alte Gemäuer haben mich immer interessiert, das war ja damals im Mittelalter, das Nurnbus Ultra für einen Untertanen, wenn er an der Seite seines Königs reiten durfte. Und nun habe ich mir das so lebendig vorgestellt, wie das sein wird, wenn ich an der Seite meines Königs, an der Seite Jesu Christi, der sein Blut für mich vergossen hat, wenn ich an der Seite reiten darf, an der Seite meines Königs auf einem weißen Pferd, wenn ich hineinreite in diese neue Welt, wo Gerechtigkeit und Friede herrschen wird. Mit Hoffnung, die uns mit Freude und auch mit Stolz, in Anführungsstrichen den richtigen Stolz, mit Stolz erfüllt, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Also zusammenfassen nochmal, Gerechtigkeit, Glaube, Friede, Gott, Jesus Christus. Und dieser Text ist für mich so entscheidend, so wichtig geworden, dass wir darin leben dürfen. Und nun wäre es ganz toll, Freunde, wenn ich jetzt abends sagen könnte, sagen, Leute, das ist, das erfüllt mein Leben, damit schweben wir auf Folge 7, so total happy, als ich wieder trotzdem so glücklich und. Aber leider kann ich jetzt nicht arm sein, das wäre die eine Seite vergeben, Freunde. Und die Bibel ist ja total realistisch und sogar fast manchmal brutal, wenn wir lesen. Nein, wir leben in einer zweiten Dimension, wenn wir das von unserem Bibeltext heute betrachten. Und also steigen wir einmal hinab zur alten Erde, in diese Welt, in der wir leben, in die Niederung unseres Alltags und des Menschenlebens. Kommen wir nach der Vorspeise und der Schokolade zur festen Speise, so wie es Paulus auch einmal schreibt, für geübte und bewährte Christen. Es gibt ein ganz geniales Lied, was ich persönlich als eines der besten Chöre der letzten Jahre empfunden habe. Da schreibt also Albert Frey einen Text, das Lied heißt Zwischen Himmel und Erde. Und immer wenn ich dieses Lied singe oder ich darüber nachdenke, berührt es mich und regt mich zum Nachdenken an. In diesem Lied geht es doch um die Erfahrung, die wir machen, während wir hier auf dieser Erde leben und gleichzeitig unseren Glauben leben. Es geht um die Probleme, die wir dabei durchleben und alle Dinge, die eigentlich ganz anders sein sollten, als wie sie nun einmal sind. Auf der anderen Seite haben wir das Versprechen, Gottes Verheißung gelten für unser Leben. Und doch können wir vieles davon nicht verstehen. Wir können es nicht sehen, wir können es nicht erkennen, wenn unsere Welt, wenn wir uns einmal in dieser Welt umschauen. Schließlich leben wir in einer Zwischenzeit, so zitiert er und so singt er in diesem Lied. Das finde ich so genial. Wir leben in einer Zwischenzeit, wie es das Lied sehr gut beschreibt. Wichtig ist doch, was machen wir in dieser Zwischenzeit? Warten wir auf bessere Zeiten, die uns verheißen sind? Oder fangen wir endlich an, mitten in dieser Zwischenzeit zu leben und vielleicht ein Stückchen Himmel auf diese Erde zu bringen, nämlich durch die Beziehung, die wir mit Gott haben? Und was könnte das für jeden Einzelnen ganz praktisch bedeuten? Ich denke, es ist immer wieder wichtig, dass wir uns an diese Frage erinnern und uns immer wieder neu im Trubel des Alltags dieser Frage stellen. Wie heißt denn dieser Text? Das heißt doch einmal, zwischen Himmel und Erde ist ein Riss und ein Kampf zwischen Licht und Finsternis in dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde sind wir noch und das, was wir wollen, tun wir doch. Das, was wir nicht wollen, tun wir doch. In dieser Zwischenzeit, mitten dieser Welt, doch nicht von dieser Welt, gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Und dann kommt der Refrain, zwischen Himmel und Erde hängst du dort, ganz allein verlassen von Menschen und Gott. Zwischen Himmel und Erde ausgestreckt dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde hängst du dort, wo die Ballen sich kreuzen, ist der Ort, wo sich Himmel und Erde trifft in dir, dort am Kreuz. Zwischen Himmel und Erde leiden wir, an Zerrissenheit auf dem Weg zu dir in dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde ist ein Steg, du selbst bist die Brücke und der Weg in dieser Zwischenzeit. Zwischen Himmel und Erde stehen wir treten in den Riss mit dir in dieser Zwischenzeit. Du machst Himmel und Erde einmal neu, doch dein Reich schon da und du bist treu in dieser Zwischenzeit. Ich finde das Lied deswegen so genial, weil es einmal so dieses Spannungsfeld beschreibt, in dem wir leben, in dieser Zwischenzeit. Und die Verse 3 bis 5 in Römer 5 werden ja mehrfach beschrieben. Paulus schreibt ihm einmal diesen Text und dann schreibt auch unser Bruder Jakobus und der Bruder Petrus. Beide schreiben oder beschreiben die Situation, in der wir als Menschen stehen. Da heißt es in Jakobus 1, 2 bis 4, überschrieben mit dem Wort Standhaftigkeit bei Glaubensproblemen. Da heißt es, seht es als einen besonderen Grund der Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedener Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollkommenheit werden. Denn wenn ihr vollkommen und makellos seid, dann wird bei euch an nichts fehlen. Und unser Bruder Petrus, er schreibt im ersten Petrusbrief folgendes: Liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die ein Feuersturm über euch hereinbrechen und durch euer Glauben auf die Probe gestellt wird. Denkt doch nicht, dass euch da was Ungewöhnliches zustößt. Freut euch vielmehr, dass ihr auf diese Weise an den Leiden teilhabt, die Christus durchgemacht hat. Denn dann werdet ihr, wenn ihr in seiner Herrlichkeit erscheint, erst recht von Freude und Jubel erfüllt sein. Jakobus, Petrus und Paulus. Kehren wir zum Text Römer 5, Vers 3. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, das, was ich jetzt gelesen habe, dass wir auf Folge 7 dahin führen und tatsächlich sind, weil wir gerecht geworden sind durch den Glauben und Frieden mit Gott haben durch Jesus Christus. Sondern, er schreibt es, nicht nur darüber freuen wir uns, sondern wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Wir haben dazu eine kleine Grafik gemacht. Volker Spitzer hat einmal folgenden Satz geprägt: Mit dem Kopf in den Himmel und mit den Füßen auf der Erde. Diesen Satz fand ich genial. Ist auf der einen Seite Folge 7 nochmal zur Erinnerung, der Kopf im Himmel. Ja, ich freue mich über das, was Gott mir geschenkt hat. Wunderbar. Ja, da gibt Gott rein. All diese Dinge. Aber nun bin ich mit Füßen auf dieser Erde in dieser Zwischenzeit. Und nun lese ich diesen Text, diese Verse 3 bis 5. Und früher dachte ich immer, das wäre eine Aufzählung, eine lineare Aufzählung. Also wie Perlen auf einer Schnur werden diese Dinge aufgezählt, wie das so im Leben aussieht. Wo ich dann immer länger über diesen Text nachgedacht habe, glaube ich, dass der Geist Gottes mir offenbart hat, dass es eine aufsteigende Linie ist. Wie eine Treppe, auf der ich mich bewegen kann. Denn wir beginnen ja mit diesem Text, denn wir wissen, dass Not lehrt, durchzuhalten. Also wir werden in Nöte oder Luther übersetzt einmal Bedrängnisse, werden wir kommen als Christen. Das wird einfach so sein, Freunde. Und ich denke, ich könnte jeden fragen, der als lange Zeit Christ ist, dass er sagt, auch ich bin einmal in Bedrängnis, bin in Nöte geraten in meinem Leben. Das ist dann ganz normal, so wie es unser Bruder Petrus schreibt. Ne? Meint nicht, dass euch was Ungewöhnliches passiert, dass sowas hineinkommt, neues Leben. Ich bin ja in einer Zeit Christ geworden, wo es hieß, komm zu Jesus und alles ist super. Komm zu Jesus und alles ist super. Und das war auch einfach super, alles super. Aber ich habe irgendwann schnell gemerkt, auch als Christ bin ich nicht gefeit von Dingen dieser Welt, die mich berühren, die mich bedrängen, die sind Nöte und in alle Dinge hinein. Schwierigkeiten. Also, das ist ganz normal. Also mit dem Kopf im Himmel, mit den Füßen auf Erden, finde ich genial. So, und nun bewege ich mich eben. Ich komme in eine Not hinein. Und, wenn wir das einmal so nachlesen, ne, heißt es da, dass wir, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. So schreibt es in Neugenfer Versetzung. Luther übersetzt einmal, wir rühmen uns Bedrängnis. Deswegen heißt es immer noch dazu geschrieben, einmal Not durchzuhalten, Bedrängnis, Geduld. So übersetzt es Luther, wenn ihr den Luthertext eher im Kopf habt. Ich finde es nur in der Bedrängnis sehr gut geschrieben, weil Paulus einmal später an die Gemeinde Korinth folgenden Text schreibt, wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Das war die Erfahrung eines Paulus. Also, für ihn war das ganz normal, dass er in Bedrängnis gerät. So, und Bedrängnis oder Not bringt uns dazu, eben durchzuhalten oder Geduld zu bewahren. Das ist so die erste Stufe, die wir erleben. Ich komme in eine Not, ein Bedrängnis und nun stehe ich auf dieser ersten Stufe und die erste Position ist, ich halte durch. Paulus hat uns das gelehrt, durchzuhalten. Und wir lernen von seinem Vorbild oder von Glaubensmännern und Glaubensfrauen aus unserem persönlichen Umfeld. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Das ist jetzt die zweite Stufe. Wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Oder Geduld bringt Bewährung, durchhalten wird bewährt. Und wer bewährt zu sein, das festigt die Hoffnung. Das ist dann die dritte Stufe. Bewährt sein, festigt die Hoffnung, Bewährung, aber Hoffnung. Und in der vierten Stufe und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Also verstehe ich diesen Text jetzt, vier Stufen zurück zur Wolke 7. Lass mich das so mal etwas glatt ausdrücken. Heraus auf die Niederung des Alltags hinein in die Gegenwart Gottes, was du ja auch am Anfang schon so erwähnt hast. In vier Stufen gehen wir heraus, indem wir eben durchhalten, dass wir erleben, dass wir bewährt werden, dass diese Bewährung die Hoffnung in unser Leben festigt und diese Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, so wie unser Luther einmal übersetzt hat. Dann sind wir wieder angekommen, nämlich an dem Text im Kapitel 5, 2b, wo heißt, darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und mit Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Sieh, wir kommen wieder zurück. Wir gehen zwar einfach aus der Erkenntnis heraus, da ich nun gerecht geworden bin, durch den Glauben habe ich viel mit Gott und Jesus Christus. Aus der Position heraus, die mich mit Freude erfüllen, wo ich total happy bin, erlebe, dass ich in Not und in Gefahr gerade, in Bedrängnis gerade. Und nun kommt diese Zeit, wo ich eben durch Bedrängnisse, durch die Not, dass ich lerne, durchzuhalten. Dass ich lerne, bewährt zu sein, dass das die Hoffnung mir festigt, nämlich die Hoffnung, die eben nicht zustanden werden lässt, die Hoffnung, die mein Leben erfüllt und mich an Gott erfreuen darf, so wie wir es im Psalm 73 lesen. Da ich sah, ging ich das Heiligtum Gottes. Genau, wir sind wieder in der Gegenwart Gottes, wir sind wieder fast auf der Wolke 7 oben. Wenn es alles nicht so greifbar an diesem Morgen für dein Leben ist, und wenn es dir gar nicht machbar scheint, was ich jetzt gepredigt habe, dann fang noch einmal ein bisschen kleiner an. Der Tipp meines Lebens. Wir singen einen bekannten Chorus und alle sollen mit vollem Herzen mit einstimmen. Da heißt es, erneuere in mir die Freude der Errettung. Freunde, da fangen wir mal ganz klein an, aber das ist doch die Grundlage des Lebens, der Freude, die wir haben. Das ist das, er kehrt zum Heiligtum zurück ins Lied, jawohl, mein Leben ist in Gott geborgen, ich werde aber bei dem Herrn sein, alle Zeit. Erneuere in mir die Freude der Errettung, Freude, das war doch der Ursprung des Lebens. Erinnere dich daran, wie du Christ geworden bist. Denk an die Zeit, wo du plötzlich gemerkt hast, deine Schuld ist vergeben, die Sender lassen von deinem Rücken gefallen. Du konntest durchatmen, du warst total happy und begeistert. In der Gegenwart lebendig Gottes. Du hast dir dein Jesus zugejubelt. All das, was dein Leben ausgemacht hat, du Christ geworden bist. Ob das jetzt vor einem Jahr oder vor 50 Jahren oder vollkommen wurscht. Aber erinnern uns doch nochmal daran. Und dann bete Gott, erneuern wir die Freude der Rettung. Du bist ein Gotteskind. Und das ist doch das ganz Tolle, finde ich. Beruf dich auf die Zusage Gottes, die er im Johannes 1, Vers 12 dir zusagt, wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er das Macht, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und alles geschieht dadurch. Und damit schließt der Kreis, deswegen Römer 5, 1 bis 5. Da heißt es dann, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, hat unser Herz durch ihn mit Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Vielleicht hast du Luther mehr im Ohr, da heißt es nämlich, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist so vielleicht ein Text, den du eher im Ohr hast, den Luther. Aber ich finde die andere Übersetzung, eben die gute Nachricht oder die Genfer Übersetzung sehr günstig. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Dieser große Gott, der nicht als der Richter, als der, der irgendwo steht und nur darauf wartet, dass du was verkehrt machst, sondern der dich mit liebenden Armen umfangen will und dir sagt, dass er dich lieb hat. Wir dürfen diese Liebe erwarten. Zum Schluss meiner Predigt, ihr lieben Geschwister und Freunde, möchte ich ein alttestamentliches Gegenstück zu dieser Predigt uns vorstellen. Ich habe da auch eine zweite Grafik dazu gemacht, die ähnlich aufgebaut ist. Ich verstehe Psalm 23 in ähnlicher Form. Da heißt es ja am Anfang, der Herr ist mein Hirte. Fünf Worte, der Herr ist mein Hirte, kann man sich gerne merken. Fünf Finger an. Und fünf Zahl der Gnade. Wir haben eben gelesen in Römer 5, 1 bis 3, dass wir in der Gnade stehen, die Grundlage des Lebens ist. Also, wenn der Herr mein Hirte ist, dann lebe ich in dieser Gnade Gottes. Der Herr ist mein Hirte. 5, die Zahl der Gnade. Wenn man die biblische Zahlensymbolik zur Rate zieht. Und das ist letztendlich das, was mich zufrieden macht, mich still macht oder was mich happy macht. Nämlich, was ist denn dann, wenn der Herr mein Hirte ist? Da heißt es doch, er weidet, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Fühlen wir auf rechter Straße seines Namens willen. Was soll mir passieren? Wir sind total glücklich in der Gegenwart Gottes. Wir schweben schon wieder auf Wolke 7, merkt ihr das? Aber, wie geht es denn weiter? Vers 4, wir steigen hinab in die Niederung des Alltags, in das Leben, in den wir hineingetreten sind, in dieser Welt voller Sünde, voller Schuld, voller Not, Elend, Terror und all den Dinge. Wir steigen hinab und dann sagt es plötzlich der Psalmist hier, David, und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Und ich verstehe das wieder. Im Gegenstück zu Römer 5, 1 bis 5, im Alten Testament in der Ergänzung dazu, nämlich genau diese vier Stufen wieder. Ob ich schon wandere im finsteren Tal, erste Stufe, erstmal dein Stecken und Stab trösten mich. Und ich nehme die nächste Stufe, wo es heißt, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und du schenkst mir voll ein. Ich bin die Stufe wieder hinaufgegangen, ich bin wieder gegeben, was mit Benni noch ist. Und was sage ich dann, wenn ich dort angekommen bin? Was sagt der Psalmist dann? Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang. Die Gott mir geschenkt hat. Das Neue Testamentliche Gegenstück zu diesem Vers: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da, war eben Römer 5, 2b jetzt. Darüber hinaus haben wir die Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Ich werde, du wirst an der Seite deines Königs reiten. Auf einem weißen Pferd, auch wenn du rechts von Pferden nichts kennst. Vielleicht hat auch Johannes eben kein anderes Bild gehabt. Vielleicht wird